herzlich willkommen zur vierten Folge von Startup Characters. Ich bin Bartram Schwarz, heute mit Bartosz Kosmecki. Hallo.
Hallo.
Du bist ja ein ganz erfolgreicher Gründer schon. Du hast schon mal gegründet und dann erfolgreich verkauft und hast jetzt eine ganze Menge vor. Spannend wird es auch, wenn du von deinen Erfahrungen erzählst und vielleicht auch Tipps gibst an andere Gründer. Du hast ein Unternehmen gegründet, das Scopus heißt. Wir machen gleich mal den Elevator-Pitch. Du hast 30 Sekunden Zeit, dann sind wir auf halber Strecke nach oben und dann nochmal 30 Sekunden und erklärst bitte in der Minute, was Scopus ist. Es geht los.
Also die Scopus ist ein Medizintechnikunternehmen, was chirurgische Assistenzsysteme oder Navigationssysteme für Chirurgen baut. Das bedeutet, ähnlich einem Navigationssystem im Auto gibt es eine Karte, die auf dem Monitor angezeigt wird. Im Fall der Chirurgie-Navigationssysteme ist das ein CT- oder MRT-Bildgebung des Patienten. Und auf dieser Karte wird während des chirurgischen Eingriffs die Lage des Instrumentes eingezeigt. Damit kann so gesehen der Arzt mit so einem navigierten Instrument jederzeit im Körper des Patienten eine Struktur, wie zum Beispiel einen Nerv, antasten, und auf dem Monitor wird dann das Instrument und der Struktur eingezeichnet, ja, in den CT-Bilddaten. Damit weiß er sich zu jeder Zeit, wo er sich befindet und kann sich nicht verirren im Körper.
Ein guter Elevator-Pitch nutzt die 60 Sekunden noch nicht einmal aus. Jetzt sind sie erst um. Wenn wir über dein Instrument sprechen, dann verstehe ich das richtig, dass aber am anderen Ende noch ein Mensch mit seinen Händen dann die Instrumente bedienen muss. Also der nächste Schritt, dass das ein Roboter macht, habt ihr mit Scopus nicht vollzogen, oder?
Nein, das haben wir nicht. Also wir sind nicht in die Robotik reingegangen, denn in den Bereichen, nämlich der Nasennebenhöhlenchirurgie zum Beispiel oder der Neurochirurgie, ist das relativ komplex, einen Roboter einzusetzen. Das hängt einfach damit zusammen, dass es doch durchaus Weichgewebe gibt und Weichgewebe kann man schwer navigieren, weil Weichgewebe eben beweglich ist.
Und kommt das noch?
Das, ja, also aktuell ist das vielleicht physikalisch gar nicht so einfach umzusetzen. Ja? Deswegen, aber ich hoffe, dass es irgendwann mal die Innovation auf den Markt kommt oder die Technologie, die so etwas möglich machen könnte. Im Bereich des Weichgewebes ist tatsächlich so, dass selbst das Tracking schwierig ist, wenn einfach alles sich bewegt. Also das sind dann, wenn man eine MRT-Aufnahme macht vom Thorax, also hier vom Bauchraum, und dann den Patienten umlagert, dann hat man Veränderung von vielleicht 2 Zentimetern. Ja, und das ist sehr viel. Ja. Oder wenn man eine Leber operiert und Leber rausnimmt, also das ist, weiß nicht, also, ob du schon mal so eine Leber aus dem mal gekocht hast, ja, wie das aussieht.
Gekocht, also, ja, aber
dann, nicht, wenn man das in der Hand hat, ja, so sieht das eben aus. Also es wabbelt und schwabbelt, ja. Und deswegen, also ich glaube nicht, dass in der Weichgewebchirurgie die Robotik automatisiert werden kann, ja. Allerdings, ja, kann ich sagen, ich glaube schon, dass gerade in der Datenverarbeitung, ja, die Entscheidungsfindung durch Artificial Intelligence eben so weit fortgeschritten werden kann, dass der Arzt eben von vornherein eine gute Weisungshilfe hat. Ja? Also das ist so ein bisschen der Punkt.
Nun wollen wir ja heute hauptsächlich über dich sprechen, aber das ist so interessant, dass, ja, erstmal einen Schluck Wasser trinken, das ist so interessant, das zu hören und so einen Kenner zu haben. Du bist ja Medizintechniker, ist das richtig? Von der Ausbildung her?
Also ich bin technischer Informatiker, habe hier an der TU Berlin studiert, aber meine Leidenschaft war schon immer Medizintechnik und dementsprechend habe ich alle möglichen Vorträge über und Studium auf Medizintechnik so ein bisschen ausgerichtet und bin dann tatsächlich auch mit meiner Diplomarbeit, die ich an der Fraunhofer IPK gemacht habe hier in Berlin, im Bereich Medizintechnik eben sofort in diese Laufbahn reingekommen. Ja.
Und dann hast du gegründet und wir greifen jetzt etwas vor, dann ist dir etwas passiert, was jeder Gründer gerne hätte, dann ist ein großer amerikanischer Konzern gekommen.
Naja, so einfach war das nicht. Also wir haben ja Ende 2010 gegründet und zwar wirklich aus der Charité in Fraunhofer heraus. Charité und Fraunhofer waren auch beteiligt an dem Unternehmen, das heißt, sie waren auch Gesellschafter. Wir haben einen Technologietransfer durchgeführt, sodass wir so gesehen über Lizenzzahlung auch Technologie von der Institution in das Unternehmen übertragen haben. Und dann begann so gesehen erst die ganze Reise. Also der erste Teil der Reise war die Produktentwicklung und Produktzulassung. Das ist ja, Medizintechnikgeräte sind ja reguliert. Und das haben wir relativ schnell gemacht. Innerhalb von 6 Monaten hatten wir das erste Produkt, also so ein Minimal Viable Product, so ein kleines. Und dann ging es eben daran, wenn man dann das Produkt hat, dann muss man sich auch darüber Gedanken machen, dass man das vertreiben muss. Ne? Das ist ja nicht nur ein Erfolg, etwas Tolles entwickelt zu haben, sondern der Erfolg tatsächlich ist der kommerzielle Erfolg. Das bedeutet, kommerzieller Erfolg ist ja, ob Kunden das haben wollen. Ja, und ob
Darf Kunden, ich mal dazwischen fragen, bist du denn mehr Wissenschaftler oder mehr Kaufmann?
Ja, also sicherlich habe ich als Wissenschaftler angefangen, aber die Reise mit der Firma hat mich als Geschäftsführer sofort in den Bereich Marketing, Sales und also Marketing und Vertrieb irgendwie und Finanzierung so gesehen bewegt. Ja.
Und hattest du denn noch den wissenschaftlichen, technischen Partner dabei in deinem Team?
Richtig, ja. Den habe ich, zwei sogar, die habe ich glücklicherweise auch gefunden. Und zwar der eine war der Andreas Reuter, der ist so gesehen der CTO, also der technische Leiter für die Hardwareentwicklung gewesen. Das waren zum Beispiel all die Computer, die wir gebaut haben, also medizinische Geräte, die wir gebaut haben, dann aber auch chirurgische Instrumente, die navigiert wurden. Und dann hatte ich noch einen CTO, also technischen Leiter für die Softwareentwicklung, den Christopher Oelsbeck, den wir dann als ersten so gesehen dann sofort als Mitgründer gewonnen haben. Und er war dann eben für die ganze Softwareentwicklung zuständig. Das Gerät, wie ein Navigationssystem, braucht ja die Verarbeitung von Karten und Positionsdaten. Und die Softwareentwicklung ist so gesehen praktisch fast schon der Hauptteil des Produktes.
Wie schwierig ist es, so ein Team, so ein richtiges Team zu finden für eine erfolgreiche Gründung?
Ja, also hängt davon ab. Ja. Hat man Glück, das heißt, gründet man aus einer Forschungseinrichtung heraus?
So wie bei dir?
Ja, wie bei mir. Und hat man das Glück, dass man eben von vornherein zwei Partner im Team hat, die tatsächlich das mitmachen wollen und wo es auch funktioniert und auch sehr, sehr begabt sind. Ja, ich hatte sehr viel Glück dabei. Dann ist es relativ einfach. Das hat sich alles, ist ja ein Zufall, ne? So ein bisschen. Aber hat man diese Partner nicht, denke ich schon, ist es relativ schwierig, die richtigen zu finden. Das müssen ja Menschen sein, die bereit sind, sich auf so eine Reise zu begeben, die gar nicht so einfach ist. Und auch dieselbe Vision müssen die ja verfolgen. Ja? Also wahrscheinlich verdienen die weniger als in der Industrie, aber glauben an das große Ganze. Ja?
Bei dir ist es ja glücklich, oder bei euch ist es ja glücklich ausgegangen. Aber warst du der Ideengeber oder war einer der anderen der Ideengeber? Oder kann man das so gar nicht zuordnen in deinem Fall?
Also initial war ich der Ideengeber. Ja? Das war ja so gesehen. Die Idee ist ja geboren worden aus meiner Dissertation, die ich begonnen habe und aus den Prototypen, den ich aufgebaut habe. Wobei ich da eben aufgrund der Möglichkeit der Gründung eben mich gegen den Abschluss der Dissertation und für die Gründung entschieden habe. Ja, ich konnte nicht beide Sachen gleichzeitig machen, sondern es war nur der Zeitpunkt da zu sagen, entweder gründe ich jetzt und habe die Möglichkeit, oder ich mache eine Dissertation und gründe nicht. Ja, beides ging bei mir nicht. Genau, das bedeutet, die Idee war schon tatsächlich dann aus dieser initialen Dissertation, aus dem Prototypen, den ich aufgebaut habe. Aber es ist ja so, dass ich sehr schnell durch den Marktzugang und durch die Gespräche mit Kunden auch das Geschäftsmodell sehr stark verändert hat. Und eigentlich muss ich sagen, dass aus meiner initialen Idee eigentlich nur das Grundkonstrukt des Navigationssystems übernommen wurde. Und diese lasermessende Endoskop, was so innovativ war, konnte tatsächlich nicht auf dem Markt eingeführt werden. Und zwar aufgrund dessen, weil es einfach in der klinischen Praxis sich nicht bewährt hat.
Ja. Ich habe ja nun gesehen, dass du ganz viele Patente oder ihr ganz viele Patente auch angesammelt habt. Wie wichtig ist das am Anfang, zu sagen, okay, wir haben da eine Idee, wir haben da etwas entwickelt und das lassen wir uns patentieren?
Also das ist schon sehr wichtig, gerade für die Akquise von Investoren. Ja, also ich meine, wenn man als Startup den ersten Investor akquirieren will, dann sind eigentlich zwei Sachen wichtig. Ja. Ist das innovativ? Ja, und das kann man beweisen, indem man sagt, okay, wir haben hier eine Patentanmeldung und wir haben eine Forschung durchgeführt und können das beweisen, dass es innovativ ist. Und die zweite Sache ist, gibt es das schon? Das bedeutet, und das ist die Frage nach der Freedom-to-Operate-Analyse, ja, das bedeutet, habt ihr eine Recherche gemacht und herausgefunden, dass kein anderer potenzieller Konkurrent oder irgendjemand anders ein Patent bereits schon darauf hat, ja, oder angemeldet hat, auf genau das, was ihr jetzt irgendwie vorhabt. Ja? So, und deswegen ist es wichtig, diese zwei Sachen, Freedom to Operate und eigentlich eine eigene Patentanmeldung. Ja?
Du hast eben das schöne Wort von der Reise benutzt. Mhm. Dann sind wir jetzt auf den ersten Stationen. Du hast also eine Idee, ihr habt was ausgearbeitet, ihr musstet auch euch neu justieren. Wie seid ihr denn an die ersten Geldgeber rangekommen? Und wer war das?
Also wir haben tatsächlich vor der Gründung eben das Exist-Gründerstipendium gehabt. Und dieses Exist-Gründerstipendium haben wir dazu verwendet, eben den Prototypen fertigzustellen, aber auch vor allem, um den Businessplan aufzubauen und Investoren zu akquirieren. Ja, das bedeutet, für uns war es klar, wir können erst gründen, wenn wir eine Zusage eines Investors haben. Und das war wirklich eine Investorenakquise, wie man sie so kennt. Also man spricht alle möglichen Leute an, also Investoren an, je mehr, desto besser. Und zum Schluss hat man vielleicht ein oder zwei Angebote, vielleicht sogar drei auf dem Tisch und versucht dann praktisch den richtigen Partner zu finden von dem Netzwerk oder der Art zum Unternehmen passt. Und aber auch die besten Konditionen bietet. Und zu damaliger Zeit war es der HTGF bei uns, ja, der Hightech-Gründerfonds.
Ja. Hightech-Gründerfonds, ja. Wir beide sind ja Mitglieder im BACB, Business Angels Club Berlin-Brandenburg. Und wir machen diesen Podcast ja auch in Kooperation mit dem BACB. Wie wichtig waren denn Business Angels bei deiner Gründung oder bei eurer Gründung?
Also zu damaliger Zeit habe ich tatsächlich die Option, einen Business Angel zu akquirieren, gar nicht genommen, sondern ich dachte einfach von vornherein.
Gleich der große VC.
Ja, genau.
Venture
Capitalist. Die Ticketgröße ist so gesehen, war schon größer, die wir gebraucht haben. Und damals war ich gar nicht in dem Netzwerk so drin. Man muss schon sagen, 2010, wo wir gegründet haben, hatte ich nicht das Gefühl, dass der Investmentbereich, ja, bezüglich der Business Angels und der VC tatsächlich so weit ausgebaut war, wie er heute ist. Ja. Man muss einfach sagen, es gab gar nicht so viel Geld und ich glaube, es gab gar nicht so eine Investmentmentalität seitens der Business Angel damals, eben auch so große Tickets zu machen. Ich glaube, das hat sich jetzt in den letzten Jahren geändert.
Auf deiner Reise, wir bleiben bei deinem Bild, bei deiner Metapher, wie wichtig ist denn Geld?
Ja, ich meine, Geld ist das A und O. Also zumindest also erstmal fürs Unternehmen. Also wie wichtig ist das Geld für das Startup? Ja? Naja, ganz einfach ist es eigentlich, würde man sagen, das Wichtigste. Und zwar, das klingt jetzt zwar, wieso? Ja? Weil auch mit einer tollen Idee und mit einem tollen Team ohne Finanzierung wird es das Unternehmen nicht geben oder wird das Unternehmen nicht überleben. Das bedeutet, das habe ich auch irgendwie schmerzhaft gelernt, die Finanzplanung und die Liquiditätsplanung ist eigentlich das, wo der Geschäftsführer tatsächlich jeden zweiten Tag reinschauen sollte und aktualisieren sollte. Das habe ich dann irgendwann mal auch wirklich gelernt. Also wo am Anfang hat man vielleicht macht man die Finanzplanung und macht viele Annahmen. Man bekommt einen Investor und verbrennt auch sehr viel Geld, um schnell irgendwie vorwärts zu kommen und Meilensteine zu erreichen. Aber irgendwann mal kommt dann der Punkt, wo es vielleicht nicht alles so läuft, wie man sich überlegt hat, ja, vor einem oder zwei Jahren, wo es vielleicht ein bisschen knapp ist und man muss praktisch immer im Auge behalten, wann brauche ich wieder Geld und wann muss ich wieder anfangen, Geld zu akquirieren. Denn die Investorenansprache, von Investorenansprache bis zu einer Finanzierung, dauert es meistens 6 bis 9 Monate. Ja, zumindest beim VC. Das ist bei Business Angel, und das ist der große Vorteil von Business Angels, anders. Business Angels können tatsächlich so ein Ticket innerhalb von 3 Monaten machen.
Was würdest du einem Gründerteam heute empfehlen? Erst Business Angels anzugehen oder gleich nach dem großen Geld zu schauen?
Ich würde tatsächlich empfehlen, wirklich auch mit Business Angels zu sprechen und sie ins Team zu holen. Denn so wie ich das gesagt habe, für mich war das nie wirklich eine Option, die ich überhaupt im Kopf hatte. Ja, also ich hab das tatsächlich verpasst, damals Business Angels mit ins Boot zu kommen, mit ins Boot zu nehmen. Und mir fehlte damals auch als Gründer auch ein erfahrener Partner, der selber schon Unternehmen gegründet hat, der teilweise ein Sparring-Partner sein könnte. Also jemand zu haben, der wirklich Business Angel ist und einen auch mit Fragen, bei Fragen und Antwort unterstützen kann, ja, bei auch Entscheidungen, bei der Entscheidungsfindung ist etwas sehr Wichtiges. Ja. Und wir haben natürlich auch sehr erfahrene VCs, also wie Heidrich Kunder von WW Beteiligungsgesellschaft und andere, die waren super, also total tolle Investmentmanager. Aber jetzt, wo ich im Business Angel Club sehe und also das Format der Business Angels, muss ich sagen, da sind in unserem Business Angel Club natürlich auch Persönlichkeiten, die Serial Entrepreneurs sind und die haben mehrere Firmen gegründet, die waren in jeder Phase und haben ja wahrscheinlich alle Entscheidungen, die man sich vorstellen kann, schon mal gehabt und wissen Vor- und Nachteile.
So wie du ja auch und letztlich. Auch, also wie ist dein Verständnis als Business Angel jetzt im BACB? Wie kannst du helfen?
Also mein Verständnis ist tatsächlich der, dass ich wirklich nur in Firmen investiere, wo ich das Gefühl habe, dass ich was beitragen kann. Ja, und das in Form tatsächlich von Gesprächen und von Informationen. Und der große Vorteil eines Business Angels, der selber schon gegründet und auch geexitet oder verkauft hat, ja, ist, dass er die Zusammenhänge versteht. Ja, das bedeutet, es gibt bestimmte Auswirkungen, das glaubt man gar nicht. Selbst wenn bei der Gründung, ja, gibt es schon eine Auswirkung auf den Exit. Das bedeutet, wenn jetzt ein Gründer einfach gründet, bestimmte Verträge macht oder bestimmte Patente anmeldet oder so etwas, kann er gar nicht, das kann er gar nicht und keiner kann es erwarten, dass er überblicken kann, welche Auswirkung das in 5 Jahren bei einem Exit hat. Das ist etwas, was ein Business Angel mit dieser Erfahrung eben auch mit einbringen kann, zu sagen, ist das die richtige Gesellschaftsform, die du da gewählt hast? Ist das die richtige Beteiligung? Ist dein VSOP richtig strukturiert? Wurden zum Beispiel die IPs richtig transferiert?
Also Intellectual Properties, genau, für die Hörer, die, ja, das, die Begriffe vielleicht nicht so kennen, ja?
Genau, das sind solche Sachen. Also das sind solche Fallen, die kann man gar nicht überblicken, wenn man das nicht selber gemacht hat. Und da ist eben so ein Business Angel Gold wert, ja.
Und du bist investiert bei Firmen, bei Startups?
Genau.
Bei, ja, wie vielen?
Ich bin jetzt so gesehen bei 3 Firmen investiert.
Ich wollte eigentlich noch auf euren Exit kommen. Mhm. Und den musst du natürlich erzählen. Also ihr habt dann jahrelang gearbeitet, hattet VCs. Und wie bahnt sich so ein Exit an?
Also das ist ja so, dass wir ja mit unseren Produkten in ungefähr 50 Ländern waren, also wir waren vertrieben durch externe Distributoren. Also das waren Partner, die bei uns diese Produkte eingekauft haben und dann in ihrem jeweiligen Land weiterverkauft haben. Und 2017, also nach 7 Jahren, haben wir die FDA-Zulassung bekommen und sind damit dann über einen Teich in die USA auf dem Markt.
FDA-Zulassung einmal kurz erklären.
Food and Drug Administration, das ist so gesehen die Zulassungsbehörde in den USA für Medizinprodukte. Und diese Zulassung haben wir bekommen und sind dann 2017 über den Teich USA und haben dann nach einem Distributionspartner gesucht. Es war klar, dass bei unserem Produkt, eben auch in den USA, derjenige erfolgreich, kommerziell erfolgreich ist, der einen sehr starken Partner hat. Das bedeutet, in den USA braucht man eben eine Vertriebsmannschaft vielleicht von 100, 200 Leuten, ja, und auch einen Support dafür. Und entsprechend habe ich dann angefangen, alle möglichen großen Firmen anzusprechen, wo eben unser Produkt in deren Produktportfolio gut reingepasst hätte. Ja, und daraus haben sich mehrere Gespräche mit großen Firmen ergeben. Und muss sagen, dass eben die Firma Striker am besten kulturell zu uns gepasst hat.
Und ist das wichtig,
kulturell? Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also für uns war es wichtig. Also wirklich ein tolles Unternehmen.
Und, kannst du das nochmal kurz erklären, was Kultur in dem Zusammenhang heißt?
Also Kultur bedeutet eben, was sind die Werte des Unternehmens? Was ist die Mission? Was sind die Werte des Unternehmens? Und wie erfolgen dann die Gespräche mit den Partnern? Ja? Also es ist ja ein riesengroßes Unternehmen. Es macht, glaube ich, jetzt 16 Milliarden Dollar Umsatz. Und es ist dann wichtig für so eine Partnerschaft, dass man trotzdem auf gleiche Augenhöhe spricht. Ja? Auch als Startup mit so einem großen Unternehmen. Es gibt ja eigentlich gar keinen Grund, wieso ein großes Unternehmen von oben hinab auf ein Startup schauen musste. Also das gibt es ja nicht. Das sind vielleicht die Egos der Menschen, ja? Aber sie bringen keinen Benefit oder eine Wertsteigerung in der Partnerschaft oder für den Kunden. Ja? Mhm. Und das war etwas, wo ich sagen musste, das ist sehr positiv aufgefallen, eben bei der Firma Striker. Die haben wirklich eine sehr tolle Kultur. Also und genau, bei denen ist es eben wichtig, also Personen sind wichtig zum Beispiel, also Talent ist wichtig. Bei denen ist tatsächlich aber auch wichtig Accountability und auch, dass man das tut, was man soll. Also das ist der Deal, don't cheat, don't lie. Ja? Und das sind so ganz einfache Sachen, aber das ist wirklich sehr stark verankert in der Kultur.
Und da kommt irgendwann Geld auf den Tisch, aber dann kommt ja noch die Phase, wo du das übergibst. Und du warst jetzt ja noch 2 Jahre oder sowas in diesem Gemeinschaftsunternehmen oder wie kann man das definieren?
Also erstmal ist es so, dass kommt nicht Geld auf den Tisch, sondern das ist wirklich ein sehr schwieriger Prozess. Das nennt sich so gesehen die Due Diligence. Ja? Also ähnlich wie es eine Due Diligence gibt von Investoren, also von VCs. Oder selbst bei Business Angels, wo man alle Dokumente bereitstellen muss, gibt es eine Due Diligence natürlich auch beim Firmenverkauf, das wahrscheinlich noch stärker ausgeprägt ist. Und das sind irgendwelche 1000 Dokumente, die man irgendwie liefern muss, Verträge und so weiter. Das ist eigentlich ein Fulltime-Job neben der Aufrechterhaltung der Firma. Ja. Und dann ist es eben so, dass wenn man sich darauf einigt, dann spricht man natürlich auch irgendwie über den Verkaufspreis und die Kondition. Und dann gibt es irgendwann mal, wenn das alles irgendwie positiv verläuft, eben ja, den Exit-Vertrag, den man dann irgendwie notariell unterzeichnet. Und dann hat man die Firma verkauft.
Aber du musstest als Manager das noch überleiten in die Firma.
Richtig, genau.
Und ist das nicht ein ganz schwieriger Prozess, sein Baby so langsam aus der Hand zu geben?
Das ist schon so, als wenn die große Firma ein neues Kind adoptieren würde und die ganze Vorgeschichte muss betrachtet werden, angepasst werden und alle Beziehungen adaptiert werden. Du fragst das noch gefragt, war das für mich jetzt schwierig, das loszulassen? Also ich muss sagen, wir haben ja das Unternehmen verkauft deswegen, weil wir das beste Produkt auf dem Markt hatten, aber wir hatten sehr große Konkurrenten mit einem schlechteren Produkt, die tatsächlich alle später daran gesetzt haben, damit wir nicht weiter wachsen, ja? Das haben die erreicht, indem sie einfach mit ihrer riesengroßen Vertriebsmannschaft und Supportmannschaft. Ja. Das bedeutet, nicht das beste Produkt setzt sich am Markt durch, sondern die Vertriebsstärke eines Unternehmens. Und deswegen war es für mich wichtig, und das war auch unsere Motivation als Gründer, nicht unbedingt das Finanzielle, also beim Exit, sondern eher den Punkt, das beste Produkt auf den Markt zu bringen, was möglichst vielen Patienten hilft.
Und dein Team, was ihr hattet, habt ihr das auch übergeben an Striker?
Ja.
Oder haben die alle gefeuert?
Das haben wir auch. Also die ganze Forschung, Entwicklung.
Wie viele waren das? Ungefähr.
Damals, glaube ich, wir waren dann zum Schluss noch so um die 30 Leute, glaube ich.
Und die sind dann alle von dir und deinem Führungsteam integriert worden?
Genau, richtig, ja. Genau, oder von dem Striker-Team, genau, richtig. Ja. Und das den Standort gibt es ja so gesehen nach wie vor in Berlin und der wird auch weiter ausgebaut. Ja.
Ich kann dir noch sehr viel länger zuhören. Wir haben noch so ein paar Punkte auf unserem Programm Ich weiß, dass du neu gründen willst. Kannst du darüber schon was sagen?
Ja, also ich was darüber sagen kann, ja. Also, ich war ja später nach der Integration in der Scopus, war ich ja später noch Direktor für digitale Transformation. Zwei Jahre lang habe ich die Strategie für einen Bereich aufgebaut zur digitalen Transformation Unternehmen und habe aber auch festgestellt, dass ich tatsächlich jetzt auch wieder als Business Angel Mentor, aber auch wieder als Neugründer mich behaupten möchte. Also was ist meine Motivation? Eigentlich genau diese gleiche Motivation wie 2010, als ich die Firma gegründet habe.
Du nimmst mal die Abschlussfrage vorweg. Ja. Was treibt dich an? Also schieß los.
Genau. Was treibt mich an? Also mich treibt so gesehen an, tatsächlich wirklich Innovation im Bereich Medizintechnik, ja, auf den Markt zu bringen, die möglichst vielen Patienten helfen. Ja. Und das, was ich jetzt irgendwie vorhabe, das hat wirklich ein sehr frohes, also da arbeite ich jetzt auch mit Charité-Professoren zusammen. Und das hat wirklich ein Potenzial, 2 Millionen Menschenleben jährlich zu retten. Ja. Und es geht tatsächlich um Nierenversagen. Und wir entwickeln ein IVD-Kit, also so einen Test, mit dem man eben akutes Nierenversagen innerhalb von nur 3 Stunden erkennen kann. Und das ist ein großer Vorteil, weil der Stand der Technik aktuell ist oder der Goldstandard bedarf 24 bis 48 Stunden. Und damit können wir so gesehen Patienten schneller behandeln mit einfachen Mitteln. Und wir können natürlich auch verhindern, dass Patienten aus dem Krankenhaus entlassen werden und später auch zu Hause akutes Nierenversagen entwickeln.
Da machen wir doch gleich unseren zweiten Elevator-Pitch, wo es um dich geht. Und zwar gibt es gleich wieder die Minute und 2 Fragen bitte beantworten in der Minute. Was ist deine Aufgabe bei der Neugründung und warum bist du genau der Richtige dafür? Wieder 30 Sekunden, pling, dann nochmal 30 Sekunden und dann sind wir wieder nach unten gefahren. Es geht los.
Also meine Aufgabe bei der Neugründung ist wieder der CEO, also Chief Executive Officer. Das bedeutet im Endeffekt, dass ich den Business Case oder ein Business Modell irgendwie aufbaue. Bedeutet aber auch, dass ich diesen Business Modell realisiere und dafür zuständig bin. Und meine ersten wichtigsten Aufgaben, wie wir es heute besprochen haben, sind eben die Sicherstellung der Finanzierung und Wachstum des Unternehmens, den Abschluss der Produktrealisierung, Zertifizierung und auch eben die Kommerzialisierung.
Warum bist du genau der Richtige für den Job?
Also ich denke, dass ich der Richtige für den Job bin, weil ich eben alle Bereiche beherrsche und eben auch schon mal bewiesen habe, dass ich erfolgreich diesen Bereich angehen kann. Und vor allem, weil ich die Vision habe, dass man mit diesem Produkt wirklich Menschenleben retten kann.
So, Bartosz Kosmecki, der erfolgreiche Gründer, der es wieder probieren will nach einem Exit. Herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Wie kann man dich erreichen, wenn man Fragen an dich hat als erfolgreichen Gründer?
Also gerne per E-Mail, ja, also contact@kosmecki.vc, sehr gern, oder über LinkedIn kann man sich finden.
Oder auch über die Business Angels.
Oder über Business Angels.